dem Daniel und ihm Gottes Segen wünsche. Danke, dass du da bist und der Herr segne dich.
Dankeschön für das Willkommen. Thomas, mir ging das vorhin auch so, als die zwei Jungen da vorne standen und gesagt haben, Männerarbeit mit zwischen 20 und 40, dachte ich, ja, und unser eins so. Also, und dann sagst du über 60, also ich habe keine Kleingruppe bis jetzt. Ich bin da irgendwie zwischendrin an der Stelle. Schön mal wieder bei euch zu sein. In den 3 Jahren ist viel passiert. Das Allerbeste ist, dass ich zweifacher Großvater geworden bin. Meine verheirateten Töchter haben 2 Enkeltöchter. Also ich war da jetzt nicht so groß beteiligt, aber auf jeden Fall habe ich 2 Enkeltöchter jetzt. Die werden jetzt dann im Mai und August 3 und das ist ganz schön, wirklich. Also das ist eine andere Liga nochmal. Ich habe ja schon 5 Kinder großgezogen, also meine Frau und ich, aber Enkelkinder ist was ganz, ganz Tolles. Genau, aber es darf keiner Opa zu mir sagen, das wollte ich. Ja, so, das sagen nur meine Enkel, also sagt die Opi zu mir. So, ich habe irgendwie ein Thema auf dem Herzen, ein ganz wichtiges Thema. Und irgendwie hatte ich empfunden, dass es wichtig ist, dass dieses Thema heute nochmal so für euch platziert wird, auch im Rahmen der ganzen Gebetswoche, die ihr habt. Diese ganz klare Fragestellung, ist Gott wirklich gut? Und da würdest du als langjähriger Christ sagen, natürlich ist Gott gut. Und trotzdem möchte ich nochmal so ein bisschen rütteln an der Frage und versuchen auch nochmal mit hineinzuführen, auch in eine bewusste Entscheidung heute Morgen, wo du vielleicht nochmal sagst, egal wie Umstände sind, egal wie Dinge in der Vergangenheit sind, ich möchte ganz bewusst nochmal aussprechen, Gott, du bist gut und zwar alle Zeit. Vertraue ich darauf, dass Gott wirklich gut ist? Kleine Geschichte, in einer kleineren Stadt war es eines Tages so, dass ein Seiltänzer kam und er hat ein Seil quer über den Marktplatz gespannt zwischen 2 Häusern, sehr, sehr hoch und er fing an, auf diesem Seil zu balancieren mit einem Stab in der Hand, alles ohne Netz. Und er führte so seine Kunststückchen vor, die Menge, die anwuchs, hielt den Atem an, wenn der von einer Seite auf die andere so rüber marschierte immer wieder und sie jubelten und nochmal und eine Zugabe und mit offenen Mündern standen sie da. Wie kann das sein, dass ein Mann nur mit einem Stab in der Hand in dieser Höhe über dieses Seil balanciert? Und dann nahm er zum Schluss nochmal so eine Schubkarre und setzte sie aufs Seil, blickte in die Menge und sagte dann so ganz provokant, hey, glaubt ihr, dass ich schaffen kann, diese Schubkarre, diesen Karren über das Seil zu schieben? Und alle riefen, ja klar, ja, sie hatten ja die Wunder gesehen, sie hatten ja die Kunststückchen gesehen. Kein Problem, wir glauben es. Dann sagt der Seiltänzer, gut, okay, wenn ihr mir das zutraut, wer möchte sich dann in die Schubkarre setzen? Jetzt waren alle dann doch sehr ängstlich an der Stelle, das Geschrei war verstummt, alle blickten schweigend auf den Boden, keiner wollte sich da reinsetzen. Und plötzlich meldet sich ein kleiner Junge und sagt, ich mach das. Und er rannte schon an das Haus hin, ging das Treppenhaus nach oben, sie wollten ihn abhalten, aber er war schon weg und tauchte dann oben auf, so am Anfang des Seiles. Er setzte sich in den Schubkarren und der Seiltänzer begann seinen Weg und dieser Schubkarren vor sich auf dem Seil zu schieben. Der Wind war da, das Seil schwankte so ein bisschen hin und her und er ging ganz langsam mit dem Jungen in der Schubkarre bis ans andere Ende. Und als er am Ende angekommen war, jubelten die Menschen und sie waren begeistert und klatschten. Und der Junge stieg aus, fröhlich, und ging dann wieder runter und kam am Marktplatz an. Die Leute fragten ihn, hey, hast du denn gar keine Angst gehabt? Nein, antwortet der Junge, warum auch? Der Seiltänzer dort oben, das ist mein Vater. Wisst ihr, Vertrauen, das hat mit Beziehung zu tun. Und es geht um die Frage, wenn ich sage, Gott ist gut und ich vertraue ihm, dann braucht es eine Beziehung. Dann bist du heute gerufen, auch neu deine Beziehung zu Jesus zu überdenken. Ist Gott wirklich gut? Kann ich ihm vertrauen? Habe ich so eine Beziehung zu ihm, dass ich über alle Zeiten und alle Umstände meines Lebens aussprechen kann, Gott ist gut und ich vertraue dir. Wir schauen mal rein im Psalm 34, 9, bekannte Textstelle, die ich mitgebracht habe. Da heißt es, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist, freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Also wenn man schmecken kann, dann macht es schon den Unterschied. Ja? Und das wissen wir seit Corona spätestens, wenn man schmecken kann, dann kann man auch genießen. Ich war mit meiner Großfamilie letzten Sommer in Italien im Urlaub. Und wir waren da in Luino, da am Lago Maggiore und so. Und italienisches Eis, Antonio, ich sag's dir. Die Eisdiele, die wir dort entdeckt hatten, war zu spät. Dieses Jahr wird es ganz anders, da werden wir jeden Tag sofort da sein. Das ist nicht deutsches Eis, kleine Kügelchen, 1,80 und dann noch geknausert. Die hauen da richtig rein. Und dann hast du dieses Eis, also ich will euch ja den Mund nicht schmackhaft machen, aber du gehst da rein in das Eis und denkst, oh, also nur noch der Himmel ist besser so, ja. Geschmeckt, genossen, unglaublich, ja. Also ich habe auch 3 Riesendinger genommen so, also das war auch natürlich jetzt nicht gerade günstig für die Gesundheit, aber dieses Schmecken. Hey, schmecken, Gott ist gut und wir sollen ihn schmecken. Wir wollen schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Und deswegen so mein erster Punkt, Gott will, dass wir seine Güte schmecken. Dass wir schmecken, ja, vielleicht schmeckst du sie nicht. Vielleicht bist du da und sagst heute Morgen, ich kann es nicht. Ich bin wie in der Wüste. Irgendwie ist es schwierig gerade. Und Gott, wenn du wüsstest, lieber Pastor, was alles in meinem Leben gerade so passiert. Und ich möchte trotzdem sagen, dass es nichts an der Tatsache ändert, dass Gott gut ist. Und wenn ich es gerade nicht schmecke, wenn du gerade in einer Zeit bist, wo du es nicht schmeckst so richtig, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht gut ist, sondern an meiner Fähigkeit, es gerade nicht zu schmecken oder auch zu sehen. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass Gott gut ist. Und ich möchte vielleicht, dass durch diese Predigt es möglich wird, dass du hineinkommst, nochmal in diese neue Entscheidung, ich will wirklich schmecken und sehen, dass der Herr gut ist. Ich will es spüren, ich will es fühlen. Ja? Vielleicht bist du aber auch frustriert in deinem Glauben und weißt gar nicht so richtig, ist Gott wirklich gut? Aber was hält dich denn ab, wenn Gott wirklich gut ist? Wenn das nicht eine Information ist, die nur da oben bleibt, sondern die im Herzen ist, die in meinem Geist verankert ist. Was hält dich denn davon ab, zu schmecken, dass Gott gut ist? Ein junger Mann kommt mit einer ganz großen Frage mal zu Jesus. Spannende Geschichte. Er möchte wissen, wie er das ewige Leben bekommen soll und kann. Was muss ich tun, sagt er so, um am Ende meiner Tage bei dir, bei Gott anzukommen, nicht im Tod zu versinken? Was muss ich tun, um in die neue Welt aufgenommen zu werden? Und das ist eine große Frage. Und er stellt sich dem Gespräch mit Jesus und er sucht eine Klärung in diesem Gespräch. Und er wird auch Klarheit bekommen, allerdings anders als er denkt, und sie ist auch nicht leicht zu verdauen. Und ich ringe mit dieser Geschichte, die wir hier gleich lesen, ich ringe mit dieser Geschichte wegen ihrer Härte und ihrer Kompromisslosigkeit. Es ist ein schwieriges Gespräch, das Jesus führt. Es ist ein entscheidendes Gespräch, weil es um die großen, großen Fragen des Lebens geht, ganz klar. Es ist ein ungemütliches Gespräch, weil Jesus dem jungen Mann einiges zumutet an der Stelle. Und es ist ein gescheitertes Gespräch, denn am Ende dieses Gesprächs geht der junge Mann weg. Er geht einfach weg. Und zwar traurig. Er hat Klarheit, aber nicht das, was er wollte und nicht das, was Jesus ihm riet. So, als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, und jetzt kommt's, guter Lehrer, sagt er, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragt Jesus. Ist auch interessant, ja. Geht sofort auf diese Anrede ein, was nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote und jetzt kommt die Auflistung der Gebote, ja. Bis hin zu Ehre dein Vater, deine Mutter. Und dann geht es im Vers 20 weiter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Hallo. Wow. Der hat alles gehalten. Alles. Und da gab es auch keinen Widerspruch aus der Menge. Es war klar, der hat tatsächlich alle Gebote gehalten. Der war makellos an der Stelle. Und jetzt kommt's. Und zwar seit seiner Kindheit hat er die gehalten. Und dann kommt es, da sagt Jesus, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Und jetzt kommt der Ausgang, als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Der Mann ging traurig fort, nachdem er eine Begegnung mit Jesus hatte. Er ging traurig fort, obwohl ihm der Weg aufgezeigt wurde, ewiges Leben zu bekommen. Aber das Komische ist, dass das Gespräch mit dieser Feststellung beginnt, dass Jesus gut ist, dass Gott gut ist. Er weiß es und er spricht ihn ja auch so an und er stimmt zu, dass allein Gott gut ist. Warum geht er dann weg? Warum geht er dann traurig weg? Ganz einfach, weil er sein Geld nicht verlieren wollte. Er wollte seine Sicherheit nicht aufgeben, seinen Status, die Möglichkeiten, die finanzielle Versorgung seiner Familie, das alles wollte er nicht aufgeben. Also die Schlussfolgerung heißt, er glaubte in der Theorie, dass Gott gut ist, Aber es fehlte ihm das Vertrauen, dass Gott in seinem eigenen Leben gut ist. In der Theorie war das klar, aber nicht in der Praxis. Er lebte vorbildlich und ist bei all den vielen Geboten und Verordnungen, bei all dem Bemühen und einem religiösen Handeln, aber irgendwie kam da Misstrauen rein. Er hat religiös gehandelt, er hat sämtliche Gebote eingehalten, er war immer im Gottesdienst, er hat immer was in den Opferkorb reingeschmissen, er hat im Lobpreisteam mitgesungen, er hat Schlagzeug gespielt, er hat aufgeräumt, er war im Putzteam, im Sozo-Team, er hat alles gehalten. Aber irgendwas fehlte ihm. Irgendwas in der Praxis, in seinem inneren Herzen fehlte ihm. Er entschied sich vor allem, seine Grundsicherheit im Bereich von Geld zu suchen. Er vertraute seinem Geld tatsächlich mehr wie dem guten Gott, der vor ihm stand und der mit ihm sprach. Wow. Und er ging traurig weg. Er schmeckte die Güte Gottes gar nicht, weil er der Güte Gottes gar nicht vertrauen konnte. Und bevor du denkst, dass Gott dein Geld will, nebenbei gesagt, das will er tatsächlich, sollst du wissen, dass Gott aber vor allem dein Herz will und dein ganzes Leben. Ja. Er will dein ganzes Vertrauen haben, immer wieder. Er bittet dich, dass du dein Herz öffnest, dass du ihm vertraust, dass du dein Herz öffnest, damit er dir seine Güte zeigen kann. Er wirbt um dein Vertrauen, genauso wie es in anderen Beziehungen ist. Ich meine, ich bin 32 Jahre verheiratet jetzt, das ist ja lebenslang schon. Da geht es um Vertrauen. Ja. Also, wenn du kein Vertrauen hast in der Ehe, in der Partnerschaft, was ist, wenn kein Vertrauen in der Familie da ist, in der Gemeinde kein Vertrauen da ist? Hey, wie sieht es denn da aus? Aber wenn Vertrauen da ist, dann ist es so, so, so gut. Und unsere Beziehung zu Gott soll geprägt sein von diesem tiefen Vertrauen. Zu ihm. Ich vertraue Gott. In allen Stürmen, in allen Zeiten der Wüste, in all den Zeiten, wo es nicht so aussieht, als würde Gott handeln, vertraue ich ihm. Unsere Gebetsleiterin, die Irmgard heißt, die ist 73, die ist sowas von erfrischend. Wenn du mit der sprichst, 10 Minuten, dann ist es wie 2 Wochen Mallorca-Urlaub, ja? Weil die einfach positiv ist, weil die gelernt hat zu sagen, Gott ist gut und zwar alle Zeit. Die sagt folgenden Satz, ich bringe den überall und immer wieder, die sagt, auch wenn du nichts siehst, Gott tut nie nichts. Gott tut nie nichts, er handelt immer. Auch wenn du gerade meinst, du sitzt hier und du hast das Gefühl, Gott handelt irgendwie nicht. Wir lesen in der Bibel, dass wir Gott vertrauen sollen. Dann kommt eine Verheißung, wir schauen uns mal die Sprüche an. Sprüche 3, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Kleiner Dallmann-Einschub von mir, das heißt nicht, dass du deinen Verstand an der Garderobe abhängen sollst. Ja. Heißt es nicht, aber es geht um das Verlassen. So, jetzt geht's weiter. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Also Vertrauen kombiniert mit einer Verheißung. Ja. Wenn du das tust und wenn du an ihn denkst, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Oder die zweite Textstelle aus dem Jesaja 26,3. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Das ist ein Bibelvers, den schreibt man sich eigentlich auf einen Zettel, den hängt man sich an den Badezimmerschrank ran oder irgendwo, wo man es immer sieht, an den Spiegel, weil der so entscheidend ist. Die mit einem festen Herzen und Sinn umgibst du mit einem ganz tiefen Frieden. Warum? Weil wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Ich meine, wenn die letzten 3 Jahre uns nicht gelehrt haben, dass es Zeit ist, sich auf Gott zu verlassen, dann weiß ich auch nicht. Wenn die letzten Jahre, die so herausfordernd waren, uns nicht gelehrt haben, dass wir um einen Frieden ringen, der von innen kommt und zwar nicht von außen. Auch jetzt Ukraine, ja, Jemen ganz stark, ja, aber Ukraine, hey, lasst uns beten, was da geschieht. Wahnsinn. Wir brauchen einen Frieden, einen inneren, der dann eben noch, auch nach außen geht. Aber das Vertrauen steht hier an erster Stelle. Wir vertrauen zuerst und dann erleben wir seine Güte. Wir können seine Güte erfahren, empfangen und schmecken. Worauf kannst du denn bei Gott vertrauen? Dass er dich liebt. Und zwar bedingungslos. Selbst wenn du auf einer einsamen Insel wärst, würde Gott dich lieben. Selbst wenn du nicht in der Lage wärst, irgendwas zu tun, würde er dich lieben. Das muss ganz tief in unser Herz. Er hat das Beste im Sinn für mich. Egal wie die Umstände meines Lebens sind, er hat das Beste im Sinn. Das musst du dir mal reinziehen. Das musst du mal verinnerlichen. Dass egal was kommt, Gott nicht außer Kontrolle ist. Er sitzt immer noch auf seinem Thron und er fällt auch nicht vom Thron, wenn du mal irgendwas Schräges machst. Nein, aber er hat das Beste im Sinn, das Allerbeste. Und wie gesagt, in dieser Geschichte mit diesem jungen Mann, da heißt es, dass Jesus ihn voller Liebe anschaute. Das finde ich so bewegend. Das berührt mich zu Tränen. Voller Liebe. Und aus dieser Liebe heraus hat Jesus dann bei diesem jungen Mann den zentralen Punkt angesprochen. Und er fordert ihn auf, alles zu verkaufen und damit Gutes zu tun. Und damit zeigt Jesus dann in dem Moment, wo sein Herz ja wirklich hing, ja. Und dass beides eben auch nicht geht, dass wir eine Entscheidung zu treffen haben. Du kannst dich deine Sicherheit hier hinsetzen und dann noch sagen, und ein bisschen Gottvertrauen habe ich dann auch noch so. Nein. Genau wie du heute Morgen. Wem oder was vertraust du? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Die irdischen Schätze, sie werden tatsächlich eines Tages vergehen, aber die himmlischen Schätze bleiben ewig. Das ist so. Was brauchen wir mehr als das Kreuz? Was brauchen wir mehr als den Blick auf das Kreuz? Dorthin ging nämlich Jesus freiwillig und er starb für unsere Schuld und Sünde. Er starb dafür. Er bezahlte die Schuld für unsere Sünde, sodass die Trennung aufgehoben ist ein für alle Mal. Er bezahlte den Preis, damit wir wieder Freundschaft zu Gott haben können. Wie großartig ist das denn? Ein zweiter Aspekt, Gott will, dass wir seiner Güte vertrauen, dass wir ihm definitiv vertrauen. Vielleicht fällt es dir schwer, das zu erleben, du wurdest vielleicht verletzt, enttäuscht oder dein Verstand lässt es einfach auch gar nicht zu glauben, dass Gott gut ist. Und dann komme ich sofort wieder in das Markus-Evangelium Kapitel 10, in den Fortlauf dieser Geschichte. Ja. Die Geschichte geht nämlich weiter. Da sagte die Heilige Schrift, Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und jetzt lesen wir mal die Reaktion der Jünger, der Freunde von Jesus. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da waren die Leute, die haben diese Begegnung, dieses Gespräch mitbekommen. Das entsprach all den jüdischen Vorstellungen. Da ist ein Mann, ein junger Mann, der von Kindesbeinen an alles eingehalten hat, alle Vorschriften, er war beliebt und so weiter. Aber sie kriegen jetzt die Krise und plötzlich jetzt die Angst. Weil sie erkennen, wenn es bei dem nicht reicht, reicht es bei mir auch nicht. Wenn der nicht in den Himmel kommt, dann komme ich auch nicht in den Himmel. Der junge Unternehmer, und jetzt ich führe das mal ein bisschen aus, der junge Unternehmer, das war gar kein Ausbeuter, der junge Mann, der hatte Vermögen und zwar nicht auf krumme Touren erworben. Der hat sich an die Vorschriften gehalten. Das war ein Mann, der Nächstenliebe geübt hat. Der war fair zu seiner Konkurrenz. Der war gerecht zu seinen Angestellten. Der war dienstbereit für seine Kunden. Der hat sich an alle Gebote gehalten. Und Jesus hat ihm nicht widersprochen, hat ihm keinen Punkt widersprochen. Der hat nicht gestohlen, nicht gelogen, war nicht korrupt. Nix. Kein Konto auf den Cayman-Inseln, nix. Er war der ehrbare Kaufmann. Das war kein Ausbeuter, das war keine Heuschrecke, das war ein Mann mit Charakter. Ich will das nochmal so richtig betonen, dass dir klar wird, das war nicht irgendwie ein herbeigelaufener, keine Ahnung was. Nein. Und wenn der es nicht wert ist, bei Gott Aufnahme zu finden, wer dann bitteschön? Jesus hat kein grundsätzliches Problem damit, dass jemand was besitzt. Das wollte ich gleich mal sagen. Ja. Darum geht es nicht. Seine Kritik ist da nicht ideologisch irgendwie. Er ist in der SPD oder in der linken Fraktion gewesen und sagt, aller Reichtum ist nichts oder so. Nein, darum geht es nicht. Aber er sieht, wie gefährlich Reichtum für unsere Seele ist. Und dann dieses Bild, eher geht das Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher zu Gott findet. Und Leute, das ist so. Ich bin ja im BFP-Vorstand, der Finanzvorstand unserer Bewegung. Wir sind über 900 Gemeinden. Und ich habe regelmäßig zurzeit Gespräche mit Vermögensverwaltern, wo wir Gelder angelegt haben und so weiter. Das ist wahnsinnig. Wenn du da in Frankfurter Bankenviertel, du kommst da an, ich fahre meinen Wagen vor, mir wird der Wagen abgenommen, wird in die Tiefgarage gefahren, ich werde nach oben geleitet, ich habe Anzug und Krawatte an übrigens. Ich laufe durch Teppiche, die sind so, ja. Die Kaffeetässchen kosten wahrscheinlich pro Tasse, keine Ahnung, 500, 600, 700 Euro. Der Kaffee ist teuer und die Gebühren auch, ja. Und dann erklären die mir die Welt. Das ist eine Macht, da ist eine Macht dahinter, das ist unglaublich. Aber eines Tages, als ich vor 4, 5 Jahren einen Unfall hatte, Autounfall und echt durch Gottes Gnade bewahrt wurde, habe ich denen einfach mal erzählt, was Gott tut in meinem Leben. Und dann sitzen da die hochkarätigen 3 Banker vor mir, im Anzug und Krawatte, teuerste Manschettenknöpfe und hören zu und spüren, da gibt es noch was ganz anderes in ihrem Leben. Und dass Gott es gut meint und hab den einen gesegnet mit seiner Familie, mit den Kindern und so. Unglaublich. Unglaublich. Leute, Jesus sagt zu diesem jungen Mann, gib dein Reichtum den Armen und mach Platz für Gott selber. Nochmal, und dann, was bedeutet menschlich gesehen? Das ist der Satz. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Lass uns mal den Satz hier ganz laut miteinander lesen, okay? Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Glaubst du das? Ist ja nett, dass du es mitgebetet hast. Jetzt ging nicht, weil ich sehe es ja. Ich sehe hier jeden. Aber glaube ich das, ja, dass es genauso ist. Und Gott will uns in diesem Kampf helfen, dass wir ihm vertrauen. Der Gott, der uns hilft, ihm als Retter und Erlöser zu vertrauen. Er wird uns auch helfen, dass wir ihm in allen anderen Lebensbereichen auch vertrauen. Vielleicht ist es für dich unmöglich, Gottes Güte zu vertrauen, aber er will dir helfen. Mein Lieblingsgebet in der Bibel, das ich rausgefunden habe, auch in ganz schwierigen Zeiten, heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hast du das auch schon mal gebetet? Ich merke immer wieder, meine langen Gebete beeindrucken Gott nicht so sehr. Aber meine kurzen Hilfeschreie, die kurzen Notgebete in schwierigen Situationen, merke ich, wie Gott darauf achtet und hört. Und das beruhigt mich so, dass du kommen darfst in jeder Lebenssituation. Ja? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Wissen ja viele schon. Ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, da war ich 17, habe mich damit 17 auch taufen lassen. Und so meine Vorstellung, Pfingstgemeinde in Heilbronn, enger Raum, habe schon mal erzählt, so langer Schlauch, 100 Leute da, Leute sind umgefallen während dem Gottesdienst, aber nicht wegen dem Heiligen Geist, sondern wegen der schlechten Luft. Und so, und es war so eine gewisse Prägung einfach, ja, war so früher. Dann ein Tag war es Schlagzeug oben sonntags, 3 Sonntage dann wieder nicht, dann war es wieder oben und so, bis wir das endlich dann hingekriegt haben, dass das dann auch ein Teil ist, dass das nicht Teufelswerkzeug ist, sondern dass im Himmel noch viel mehr Tamburin und Schlagzeug und Trommeln getrommelt werden. Okay, ich komme ins Erzählen. Früher habe ich mir die Güte Gottes wie dunkle Schokolade vorgestellt, in dieser Phase. Man weiß, dass diese dunkle Schokolade eigentlich gesünder und besser ist, ja, stimmt das? Aber eigentlich mag man lieber Vollmilch und Nuss oder Praline. So. Und ich habe genauso gedacht, dass die Vorstellung von Güte, ich muss mir nur einreden, dass sie gut schmeckt. Und ich versuche es, meine Frau isst gerne so dunkle Schokolade. Die ist total gesund unterwegs, macht Sport und ist ja Künstlerin und Malerin. Ja, die isst immer diese dunkle Schokolade. Und dann habe ich gedacht, es war nichts anderes im Haus, ich probiere es. Und ich habe mir eingeredet, es schmeckt, aber ich musste sie ausspucken, ich konnte sie nicht essen. Und irgendwie so habe ich gedacht, so, das ist so ein hartes Leben als Christ. Es fühlt sich an, wie wenn ich in zartbitter Schokolade reinbeiße. Und dann habe ich auch nur erwartet, dass schwere und herausfordernde Dinge passieren. Dann, dass ich mir gar keine Hoffnung machen muss, dass Gott meine Wünsche erfüllt. Oder dass er mich irgendwie, dass ich genießen darf. So habe ich mir das vorgestellt. Früher immer so gedacht, das ist alles so eng und alles so schwierig. Und so wie zartbitter Schokolade. Nichts mit Mohrenköpfe. Einfach zartbitter. Uah. Und dann waren die bohrenden Fragen da, vielleicht in dieser Art und Weise. Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Warum ist diese oder jene Person krank, für die wir doch dauernd beten? Wenn Gott gut ist, warum bin ich dann immer noch Single, während alle anderen um mich herum heiraten? Es trifft jetzt für mich nicht zu, aber... Wenn Gott gut ist, warum bekommen wir denn keine Kinder? Wenn Gott gut ist, warum? Wenn Gott gut ist, warum? Wie lautet hier denn deine Frage? Wenn Gott gut ist, warum? Und der Versuch, Gott zu verstehen, hat mich nicht weitergebracht. Stattdessen sprach der Heilige Geist eines Tages zu mir und sagt: Daniel, du versuchst, mein Handeln und mich vom Verstand her zu verstehen. Aber ich möchte, dass du mir vom Herzen her vertraust. Ich wollte immer alles verstehen. Und das hat mich irgendwie von Gott selber und von seiner Güte weggebracht. Da war ich dann noch 10 Jahre Finanzbeamter und habe noch mit Gesetzen zu tun gehabt. Und ja, so. Ich hab irgendwie der Güte Gottes nicht vertraut, weil ich es erklärt haben wollte. Und das hat mich auf Distanz zu Gott gebracht. Und deswegen lebte ich in einer gewissen Distanz. Und vielleicht bist du hier heute und spürst auch genau diese Distanz zwischen dir und Gott. Mein Problem war, dass ich nicht vertraute, dass Gott wirklich gut, dass er es gut mit mir meint, weil ich es verstehen wollte, vom Verstand her irgendwie. Und ich vertraute nicht darauf, dass ich wirklich geliebt bin. Und ich will dir heute Morgen ganz deutlich sagen, egal was ist, egal diese Woche, ob du viel oder wenig gebetet hast, ob du großen Bockmist gebaut hast diese Woche oder wie es aussieht, Gott liebt dich und zwar bedingungslos. Und du kannst nicht mehr oder nicht weniger tun, dass er dich immer noch liebt. Du kannst nichts an deinem Heil irgendwie an der Stelle verändern. Du kannst dich nicht frömmer benehmen, damit Gott dich mehr liebt. Und du kannst nicht irgendwie komische Dinge tun, damit Gott dich weniger liebt. Das ist für uns unfassbar in unserem Leistungsdenken. Und ich habe dann damals meine Vorstellungen und Wünsche irgendwie losgelassen. Ich habe Gott einfach alles gegeben. Als es um eine Entscheidung ging, widme ich mich dem Sport profimäßig, Radsport und so weiter mit dem Kumpel zusammen, habe ich gesagt, nee, ich spüre, dass Gott mich in seine Nähe ziehen will, an sein Herz ziehen will. Und ich möchte ihm konsequent folgen. Daraufhin zerbrach diese Freundschaft. Und ich habe dann gesagt, Gott, ich vertraue dir, dass du gut bist. Bitte hilf mir. Und es hat sich in diesem Moment so ein tiefer Friede breit gemacht. Es gibt keine bessere Beziehung als eine Beziehung zu Jesus. Amen. Er hat alle Gnade für dich. Er liebt dich. Vertraust du, dass dieser gütige Gott, dieser allmächtige, dieser starke, dieser gnädige Gott, dass er gute Gedanken über dein Leben hat, dass er es gut mit dir meint? Gott ist nicht wie wir, Gott ist vertrauenswürdig. Das möchte ich dir einfach so, einfach ein Stammbuch schreiben. Gott ist heilig und das macht ihn vertrauenswürdig. Gott ist Licht und deshalb gibt es keine Dunkelheit. Er hat kein böses Herz. Seine Beweggründe sind immer rein. Er taktiert nicht mit dir. Und irgendwie, wenn du das machst und wenn du jetzt jeden Tag eine Stunde betest, dann wird das und das sein. Gott taktiert nicht mit dir. Es gibt nicht dunkle Schatten in seinem Leben. Er ist Licht und er ist heilig. Ja. Vielleicht bist du ja hier heute Morgen und musst Gott in irgendeinem Lebensbereich neue Priorität einräumen. Vielleicht sind es die Finanzen. Auch ganz so wie der junge Mann, ganz deutlich zu sagen, hey, meine Sicherheit liegt eigentlich in den Finanzen, in den Absicherungen. Ich hab alles versichert, jedes Knie, jede Prothese, jedes Ohr, ich habe alles. Ja, vielleicht musst du mal sagen, nee, deine Sicherheit liegt nicht in der Versicherung, auch wenn du gewisse Versicherungen haben solltest, ja. Vielleicht ist es nicht Geld, aber eine Beziehung. Vielleicht hältst du eine Beziehung fest. Und du willst dich loslassen, obwohl Gott möchte, dass du loslässt, du Klarheit schaffst. Vielleicht hast du manche Verletzungen erlebt und du lässt es nicht mehr zu, irgendwie Vertrauen aufzubauen zu Menschen. Du vertraust niemandem mehr, aber Gott schaut dich voller Liebe an. Du kannst ihm vertrauen. Öffne ihm dein Herz und er will dich heilen. Davon bin ich zutiefst überzeugt heute. Lass uns mal den Römer 8, 28 noch anschauen, auch ein toller Text, sehr bekannt. Und da heißt es, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das ist der entscheidende Punkt, der da reinspielt in dieses Thema, nämlich von Adam und Eva im Garten Eden bis heute geht es immer um dieses Thema Misstrauen kontra Vertrauen. Du hörst die Wahrheit und tust sie nicht. Weil du ihr nicht vertraust, weil du lieber selber für dich sorgst, weil du dich sonst fürchtest, weil du nicht einsehen willst, dass andere das kriegen, was sie erarbeitet haben, weil die anderen selbst schuld sind, wenn sie nichts haben, weil Opfer nichts bringen. Keine Ahnung, was man da so für Ausflüchte bringt. Es gibt 100 Gründe für Misstrauen und alle scheinen überzeugend zu sein. Jesus überzeugen sie aber überhaupt nicht. zu jedem meiner Gründe, warum ich misstrauen sollte, sagt er geduldig, und Gott ist mächtiger, Gott ist wichtiger, Gott kümmert sich um dein Leben und deine Frucht. Wie sieht das Vertrauen ganz praktisch aus? Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir anfangen, gehorsam zu werden, dass wir das Wort Gottes lesen. Ich möchte euch ermutigen, fangt an, eure Bibel zu lesen. In diesen Tagen ist es elementar, dass wir anfangen, unsere Bibel zu lesen und dass das, was wir lesen, dass wir es auch tun. Es kann auch eine Handy-App sein wegen mir, aber Papier ist immer noch besser. Zweitens, überlass alles Gott. Nur wenn wir loslassen, können wir empfangen. Definitiv, ja. Und dann sorge dich nicht. Und das ist hart. Es ist unmöglich, sich zu sorgen und gleichzeitig zu vertrauen. Und egal, wenn du, ob du Kinder hast oder auch Enkelkinder. Aber der Punkt ist der, ich muss loslassen. Ich muss sagen, Gott, ich vertraue dir. Weil du kannst nicht mit beiden beschäftigt sein. Sorgen und gleichzeitig vertrauen. Gott, ich vertraue dir, aber ich sorge mich. Das wird ganz schwindelig da an der Stelle. Und manchmal ist es so, dass es Geduld braucht. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. So, das ist ja mein Gebet immer wieder, aber es ist nicht in Erfüllung gegangen. Man braucht Geduld. Und da sind wir Lebenselteren, gell, Tom, und wir beide so, Tommy so über 50 locker. Da wissen wir leben das Leben vorwärts und wir verstehen es aber erst, wenn wir zurückschauen. Und manchmal ist es gut, dass wir gewartet haben, dass Dinge nicht sofort sich ereignen. Psalm 27, 13 bringe ich noch hier. Den Text haben wir, glaube ich, auch. Doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Finde ich auch ein ganz großartiger Psalm. Ja. Gott will, dass wir seiner Güte vertrauen und seine Güte schmecken. Und ich möchte zum Ende dieser Predigt vielleicht doch nochmal den Abraham reinbringen. Ich glaube, ich habe noch Zeit, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal. Abraham vielleicht so als Schlusspunkt gesetzt für uns. Gott hatte ihn aufgefordert, seine Familie, seine Heimat zu verlassen, aufzugeben, sich in ein unbekanntes Land zu begeben. Und dann hat Gott ihm versprochen, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird, obwohl er noch keine Nachkommen hatte. Er hat gelernt zu warten, dann war er fast 100. Er hat 80 Ey, lass ihn mal auf der Zunge zu gehen. Er hat 80 Jahre gewartet. 80. Und obwohl er keinen Sohn hatte, machte er sich keine Sorgen. Er wusste, dass Gott das tun kann, was er versprochen hat. Und dann heißt es im Römer 4, Vers 19, doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube, jetzt kommt's, wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Das ist ein Bibeltext, über den solltest du mal die ganze Woche brüten. Sein Glaube wuchs in dieser Zeit des Wartens noch. Und ich will dir sagen, wenn du für deine Kinder oder Enkel oder Verwandtschaft betest, die Jesus noch nicht kennen, und du hast Zusagen von Gott, er wird sie erfüllen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Bleib dran. Bleib dran in dieser Überzeugung, dass das, was Gott versprochen hat, dass es auch tun wird. Deswegen hat Gott Abraham für gerecht erklärt und nicht nur Abraham, sondern auch uns. Wenn wir Gott vertrauen, dann ist es ein Segen für unsere Familie, aber es ist ein Segen für diese Welt. Wenn du Gott vertraust, dann ist deine Firma gesegnet, dein Umfeld, da wo du studierst, da im Kindergarten, in der Schule, da findet Segen statt, weil da ein Mensch ist, der in einer inneren Ruhe und Beziehung zu Jesus lebt und einen tiefen Frieden hat. Und ich möchte, dass wir Christen Teil der Lösung sind in diesen Tagen und nicht Teil des Problems. Und das tust du, indem du Gott ganz bewusst dein Vertrauen aussprichst. Wie wäre es, wenn wir Christen wirklich davon überzeugt wären, dass Gott gut ist? Hätte das eine Auswirkung? So, lass uns mal das nur vorstellen. So, ja? Stell dir mal vor, du bist zutiefst davon überzeugt, dass Gott gut ist. Hätte das eine Auswirkung auf dein Leben? Ja, schon, sehr. Wenn Ängste und Sorgen sich breit machen, dann erleben wir, dass Gott gut ist. Dann findest du diesen starken Felsen und sein Name ist Jesus Christus. Es geht um unser Leben, es geht um unseren Glauben. Wir wollen dieser Welt zeigen, wie gut Gott ist. Wir können durch unser Leben die Güte Gottes anderen Menschen weitergeben und sie segnen. Und deswegen bin ich bereit, seine Güte zu schmecken. Darf ich gerade das Lobpreisteam bitten, dass ihr kommt? Wir wollen einfach einen Moment nehmen, wo wir mal innerlich Dinge festmachen, weil ich der ganz tiefen Überzeugung bin, dass der Heilige Geist durch sein Wort in deinem Herzen etwas pflanzt und an diesem Tag heute eine Entscheidung treffen kannst. Und eine Entscheidung treffen kannst und sagen kannst, Herr, ich will dir ganz neu vertrauen. Und ich will loslassen in Lebensbereichen, die mich bisher gehindert haben, dir zu vertrauen. Und ich will neu das nicht als Spruch irgendwie nur so an der Wand haben oder so automatisch, wenn irgendjemand was sagt, sage ich sofort, Gott ist gut. Sondern aus tiefem Herzen, einer tiefen Überzeugung heraus. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? Ja, ich vertraue darauf. Ich weiß nicht, ob das mit fortschreitendem Alter zu tun hat, dass man doch immer mehr in diese Ruhe kommt, zu sagen, mein Leben ist in deiner Hand. Und ich vertraue dir darauf, Gott, dass du durch mein Leben, meinen Dienst, was auch immer, dass du Gutes tun willst, dass sich die Güte Gottes verbreitet. Habe ich alle Antworten auf Leid in dieser Welt? Nein, habe ich nicht. Aber ich bin durchgedrungen innerlich zu dieser Erkenntnis, dass egal wie Umstände sind, Gott es immer noch gut meint. Ich glaube nicht daran, dass Gott Krankheit schickt, um mir irgendwas zu bringen. Das muss ich ganz offen sagen. Da könnt ihr alle auch die, könnt ihr natürlich das auch korrigieren. Aber nach meiner Erkenntnis schickt Gott nicht Krankheit, um mir was beizubringen an der Stelle. Weil er es gut mit mir meint. Wir haben einen Moment mit Gott. Schließ mal bitte deine Augen. Ich mache nichts. Ich rufe auch niemanden nach vorne. Es passiert nichts Gefährliches. Ja. Sei einfach mal ganz entspannt. Schließ mal deine Augen. Und stell dir mal vor, wie Jesus jetzt vor dir steht. Und seine Augen sind voller Liebe. Sie schauen dich voller Liebe an. Und vielleicht kannst du ihm gerade jetzt die Frage stellen, Jesus, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich dir noch nicht voll vertraut habe? Gibt es etwas, Jesus, wo ich dir bisher noch nicht voll vertraut habe? Vielleicht ist es schmerzhaft auch, was dir passiert ist und du hast tatsächlich menschlich gesprochen berechtigt den Glauben an die Güte Gottes verloren. Aber wir können jetzt gerade den Heiligen Geist einladen, dass er kommt, dass er unsere Herzen berührt, dass er dich tröstet, dass er dich neu mit Hoffnung und Vertrauen erfüllt. Weil der Heilige Geist will dir begegnen, er will dir auch den Stress nehmen, dass du immer selber tust und selber die Anstrengung unternimmst. Du darfst einfach jetzt sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir ganz neu. Heiliger Geist, ich vertraue dir jetzt ganz neu. Mein Gebet ist, Geist Gottes, dass du durch die Reihen gehst, dass du uns hilfst, dass es nicht intellektuell vom Verstand her geschieht, sondern vom Herzen her gerade jetzt. Hineinzukommen in diese Ruhe vor dir und zu wissen, dass du es gut meinst. Heiliger Geist, und ich bete, dass da, wo Verletzungen, da, wo Enttäuschungen, negative Erfahrungen da sind, dass du mit deiner Heilung jetzt kommst, dass du Berührung schenkst jetzt. Komm, Heiliger Geist, brüte über jedem Einzelnen. Komm mit deinem Trost. Komm mit deiner verändernden Kraft. Komm mit deiner Kraft der Heilung jetzt. Ich vertraue dir. Wir vertrauen dir ganz neu, Heiliger Geist. Danke. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du immer so treu bist. Danke, dass du jeden von uns mit Augen der Liebe anschaust. Und da, wo wir Zweifel haben, du begegnest uns, Geist Gottes, gerade jetzt. Du begegnest uns und wir tun auch Buße, da, wo wir unsere eigenen Wege für besser gehalten haben als deine Wege. Danke, Geist Gottes. Ich ehre dich, deine Gegenwart. die so kostbar ist. Und ich möchte an der Stelle einfach noch einen Schritt weitergehen und sagen, vielleicht bist du ja heute das allererste Mal da. Ich kenne euch nicht, weiß es nicht. Und du hörst in diesem Moment gerade von diesem großartigen, liebenden Gott, der es gut mit dir meint. Und wenn du diese Beziehung zu diesem großartigen, guten Gott kommen möchtest, dann gibt es nur diesen Weg, Jesus Christus in dein Leben einzuladen, ihm zu vertrauen. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dir einfach ein Gebet vorbeten und du kannst es innerlich im Stillen in deinem Herzen nachbeten. Wenn du es mit Glauben tust, wird eine Veränderung deines Lebens geschehen. Du kannst beten und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du, Jesus, für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du all meine Schuld und Sünde getragen hast. Und dass du mich jetzt als dein Sohn, deine Tochter annimmst. Ich will, dass du mein Leben führst und leitest. Ich möchte deine Wege gehen, Jesus. Und ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Da, wo du innerlich dieses Amen sprichst, hat Gott dieses Gebet gehört. Das ist der Anfang einer Beziehung zu Gott. Das kann geschehen, ob du ganz jung bist oder auch älter bist. Völlig egal. Aber Gott nimmt dieses Gebet ernst, das Gebet des Herzens. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Wir wollen gemeinsam noch in den Lobpreis hineingehen und ihn ehren und ihm einfach danken und sagen, Herr, danke für das, was du tust und wie du bist für uns.